möchte uns mit der heutigen Schriftlesung schon mal einstimmen, auch auf die Predigt. Und es geht um Jakob. Und ich lese aus dem 1. Mose, Kapitel 28, die Verse 10 bis 22. Wer mitlesen mag, 1. Mose 28, die Verse 10 bis 22. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte: Wie furchtbar ist diese Stätte! Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes, und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte: Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden, und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten.
Ja, liebe Geschwister, ein Traum wird wahr. So habe ich das Thema heute Morgen genannt. Und René, du hast schon gesagt, was eigentlich so der Kern des Ganzen ist. Gott ist erlebbar, Gott ist erfahrbar, weil er persönlich ist. Wir feiern ja heute den 3. Advent. Ich habe der Daniela schon erzählt, ich muss immer noch nachdenken, welcher Advent ist, weil ich so gewöhnt bin, an den Feiertagen zu arbeiten und da irgendwie nie so drauf geachtet habe. Aber wir feiern heute den 3. Advent und in einer Woche feiern wir Weihnachten. Und damit feiern wir die Erfüllung eines Traumes. Ich glaube, so die erste Assoziation, die wir damit haben, wenn ich das sage, sind die Geschenke. Ganz besonders für die Kinder, aber auch für uns Erwachsene, erfüllen sich ja manchmal an Weihnachten immer wieder Träume und der Weihnachtsbaum, nämlich dann, wenn das ersehnte und erhoffte Geschenk dabei ist, von dem wir vielleicht schon monatelang geträumt haben, dass wir es bekommen. Ich glaube, ganz besonders den Kindern ging es so, also mir ging es damals so. Das größte Geschenk und das großartigste Geschenk, das Menschen allerdings jemals bekommen haben, ist die unverdiente Gnade Gottes in der Menschwerdung seines Sohnes Jesus Christus. Und das ist ja das, was wir feiern an Weihnachten. Und damit hat sich der Traum erfüllt, von dem wir eben in der Schriftlesung gehört haben, nämlich der Traum Jakobs. Und das wollen wir heute Morgen mal so ein bisschen betrachten. Jakob war von Gott berufen, wie vor ihm sein Großvater Abraham und sein Vater Isaak, Träger der göttlichen Segensverheißung und damit einer unzählbaren Nachkommenschaft zu sein, durch die alle Menschen gesegnet werden sollten. Und dadurch wurde Jakob einer der drei Erzväter oder auch Patriarchen Israels, aus dessen direkter Nachkommenschaft, nämlich aus seinen Söhnen, sich die 12 Stämme Israels bildeten. Die Erfüllung der Segensverheißung kam dann letztendlich aus dem Stamm Juda in der Geburt Jesu. So, die Vorgeschichte aber zu Jakobs Berufung war allerdings weniger großartig, denn er war auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Seinen Bruder Esau, den er um sein Erstgeburtsrecht und damit gleich auch noch um den damit verbundenen väterlichen Segen gebracht hat. Und der natürlich nun sauer war und Jakob musste fliehen. Aber was hat Jakob hier eigentlich getan? Jakob hat damit eigenmächtig Dinge in die Hand genommen, die Gott ihm eigentlich geben wollte, weil sie schon längst für ihn bestimmt waren. Jakob, nicht der Esau, war der, der von Gott dazu bestimmt war, unter der Segensverheißung zu leben und damit zum Vater der verheißenen Nachkommenschaft zu werden. In 1. Mose 25, Vers 23 lesen wir, dass Gott der Rebekka bereits die Vorrangigkeit von Jakob gegenüber Esau ankündigt. 1. Mose 25, 23, der Herr aber sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Jakob war demnach schon vor seiner Geburt dazu bestimmt, Träger des göttlichen Segens zu sein. Die Folge aber seiner Eigenmächtigkeit, sich den Segen des Vaters zu erschleichen, war nun die Flucht vor dem Zorn seines Bruders. Und so flieht er auf Raten der Mutter nach Haran. Und die Strecke von Beersheba nach Haran muss mehrere hundert Kilometer lang gewesen sein. Und nach einem etwa 4-5-tägigen Marsch von etwa 80 Kilometern kommt Jakob an einen Ort nahe der Stadt Luz. Und dort will er übernachten. Und so lesen wir, dass die Sonne schon untergegangen war. Es war also schon dunkel. Und so richtete sich Jakob außerhalb der Stadt ein wahrscheinlich doch eher provisorisches Nachtlager ein. Wie gesagt, es war schon dunkel. Und wir lesen, dass er einen der umherliegenden Steine nahm und möglicherweise zu seinem Schutz an sein Kopfende legte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ihn als Kopfkissen benutzt hat. Das hätte wahrscheinlich keiner von uns, sondern er hat ihn wahrscheinlich, war der Stein auch größer, wirklich als Schutz an sein Kopfende gelegt. Wenn wir uns das Bild so vorstellen, wie Jakob so in der Dunkelheit auf der Landstraße da liegt, wenn wir uns dieses öde Nachtlager auf freiem Feld vorstellen, dann ist das, wie ich finde, schon ein sehr eindrückliches Bild für die Verlorenheit eines schuldbeladenen Menschen. Jakob hatte Schuld auf sich geladen und war nun auf der Flucht vor den Konsequenzen. Aber wie es so ist, können wir wohl vor Menschen fliehen. Das geht bestimmt eine ganze Zeit lang gut, aber wir können niemals vor der Hand des allmächtigen Gottes fliehen. Und dazu möchte ich lesen, weil es einfach dahin gehört, Psalm 139, die Verse 8 bis 12. Da schreibt der David, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, also im Totenreich, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. So vor Gott können wir nicht davonlaufen. Und so sieht Gott Jakob in seiner Schuld an diesem einsamen Ort liegen und er will ihm dort begegnen, weil er ihn segnen will und ihn zum Segen setzen will. So Jakob hat demnach den Segen Gottes durch seine Schuld nicht verspielt. Und dass Gott ihm in dieser Situation nachgeht und ihn immer noch segnen will, zeigt hier schon die unendliche Gnade Gottes. So nicht einmal unsere Schuld kann uns von der Liebe Gottes trennen und von seinen Zielen für unser Leben. was Gott sich vorgenommen hat, das lässt er auch geschehen. Römer 11, 29, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Wichtig ist allerdings die persönliche Beziehung zum Herrn. Und die hatte Jakob bis dato noch nicht. Aber nun schenkt Gott ihm die persönliche Begegnung in diesem Traumbild, bei dem er allerdings persönlich mit Jakob redet. Und ich lese es nochmal, Vers 12, 1. Mose 28. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel, und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Nun, die Leiter, von der hier die Rede ist, kann der Übersetzung nach auch eine steinerne Treppe oder so eine Stufenrampe gewesen sein, wie man sie von steinernen Altären oder steinernen Thronen kennt. Ich weiß, in der Sonntagsschule haben wir auch immer die Leiter dargestellt bekommen. Es kann aber auch solch eine steinerne Rampe gewesen sein, eine Treppe. Auf jeden Fall stellte sie hier in diesem Traumbild eine Verbindung zwischen Himmel und Erde dar. Und das Bild der darauf hinauf- und hinabsteigenden Engel zeigt die Verbindung zwischen den Menschen und der Himmelswelt. Und dieses Bild der, wie es hier steht, Spitze, die bis an den Himmel reicht, das kennen wir ja schon, nämlich aus 1. Mose 11 vom Turmbau zu Babel. 1. Mose 11, Vers 4, und sie sprachen, die Menschen sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Gottes Gebot war aber, dass sie sich auf der ganzen Erde ausbreiteten. So hier versuchten die Menschen aus Stolz und Vermessenheit, Gott zu demonstrieren, dass sie mit ihm auf Augenhöhe kommen könnten und mit ihm und ihm auf Augenhöhe trotzen können. Der allmächtige Gott wiederum, der herabfahren muss, um dieses Bauwerk zu betrachten, ist uns in seiner Gnade tatsächlich auf Augenhöhe begegnet. Menschen wollten sich groß machen, Gott hat sich niedrig gemacht, nämlich in seinem Sohn Jesus Christus. Philipper 2, 7 und 8. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. So Gott wird in Jesus zu einem sterblichen Menschen. Das ist Gottes Antwort auf die Schuld und Überheblichkeit einer gefallenen Welt, die meint, einen Gott nicht zu brauchen. Und was hier in diesem Traumbild von der Verbindung Gottes mit den Menschen in dieser Leiter, in dieser Treppe deutlich wird, ist das, was in Jesus Christus Realität geworden ist. Gott kommt herab in eine gefallene Welt, nicht umgekehrt, wenngleich die Menschen es damals auch versucht haben. So das Bild dieser Verbindungstreppe, dieser Verbindungsleiter zum Himmel, auf der die Engel hinauf und hinabgehen, ist der Traum davon, Gott nahen zu können und damit schon eine Vorausschau auf Jesus selbst. Denn er hat diese Brücke, das wissen wir, diese Verbindung geschlagen. Und das bezeugt er selber im Gespräch mit Nathanael. Nathanael war der, zu dem Philippus kam und ihm sagte, du, wir haben den gefunden, von dem die Schrift schreibt, das ist der Messias. Und der Nathanael war skeptisch, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Der Frankfurter würde sagen, was kann aus Offenbach schon Gutes kommen? Und Jesus kommt ins Gespräch mit Nathanael und sagt ihm, Johannes 1, 51, und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. So, das ist die Bestätigung Jesu, dass Jakobs Traum keine Vision und kein Wunschtraum bleiben sollte, sondern Realität wird. Und so benutzt er dieses Bild der Verbindungstreppe zum Himmel und damit zum Vater. Und auch die Engelwelt dient ihm und der Verkündigung dieser frohen Botschaft. Und das ist ja das, was wir in der Weihnachtsgeschichte immer wieder lesen, Lukas 2, 13 und 14. Die Hirten auf dem Feld und der Engel, der ihnen die Botschaft verkündigt und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Ich möchte zwei Stellen lesen, die das auch nochmal festigen, 1. Timotheus 2, 5, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Und Epheser 2, Vers 18, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Beide haben Zugang, für beide steht der Himmel offen, dem Volk Gottes und den restlichen Völkern. Römer 1, 16 schreibt der Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. So Jakob sieht im Traum die Vorschau dieser Dinge und erlebt nun das erste Mal, dass Gott mit ihm redet. Und auch das lese ich nochmal in die Verse 13 bis 15. Und siehe, der Herr stand über ihr, also über dieser Leiter. Man kann auch übersetzen, er stand bei Jakob und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe oder bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Was hier zunächst deutlich wird, ist die Notwendigkeit einer persönlichen und lebendigen Beziehung zum Herrn. So, es reichte nicht, dass Jakob der Sohn Isaaks und der Enkel Abrahams war und damit aus der Familie zweier Stammväter kam, sondern Gott wollte die persönliche Beziehung zu ihm. Wie sollte Gott dich und mich segnen und gebrauchen ohne persönliche Beziehung? Wie sollte Gott Jakob segnen und gebrauchen ohne persönliche Beziehung? Ich bin sicher, dass der Jakob diese Segensworte schon gekannt hat, schon gehört hat. Aber sie waren in seinem Leben noch nicht konkret und noch nicht lebendig. Erst durch das konkrete und persönliche Reden Gottes sind sie auch in sein Herz vorgedrungen und in seinem Leben lebendig geworden. Und dann haben wir gelesen, Vers 16 und 17, da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Mach mal die Klammer auf, wie oft geht uns das in unserem Leben so, dass wir meinen, Gott ist nicht dabei. Aber ich glaube, dass gerade so erlebe ich das immer wieder, wenn ich meine, jetzt ist Gott am weitesten weg, trägt er mich am innigsten auf seinen Armen. So, wenn wir meinen, Gott ist nicht da, dann ist er da, denn er ist treu. Wir erkennen es dann oft nur nicht. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Wie hat der Hiobs gesagt, Hiob 42, 5, von Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. So in der Begegnung mit dem lebendigen, segnenden und redenden Gott ist Jakob ergriffen von Ehrfurcht und ergriffen von der Gnade Gottes, denn dieser Traum ist eine wunderbare Offenbarung der Gnade Gottes im Blick auf Israel, aber auch auf die restliche Völkerwelt. So Jakob konnte nur durch Gnade gesegnet werden. Er konnte nur auf dem Weg der Gnade gesegnet werden. Weder, und das sagte ich schon, durch seine familiäre Herkunft, noch durch seinen Charakter hatte er irgendwelche Ansprüche auf den Segen Gottes. Und so gibt es auch unter uns heute Morgen, wie wir hier so sitzen, nicht einen einzigen, der durch die Herkunft aus einer christlichen Familie oder durch ein lupenreines moralisches Gewissen irgendetwas zur Gnade und zum Segen Gottes beigetragen hätte, oder? Der Himmel steht den Menschen offen, die für sich einzig und allein die Gnade Gottes angenommen haben. Anders geht's nicht. So, Jakob hat sich den Segen seines Vaters erschlichen, aber dann erfahren dürfen, dass der Segen ein Geschenk der Gnade ist. Und wenn wir nochmal in die Verse 13 bis 15 schauen, dann redet Gott 6-mal davon, dass er der Handelnde ist und nicht Jakob. Ich will dir das Land geben, auf dem du liegst. Ich bin mit dir. Ich will dich behüten. Ich will dich in dieses Land zurückbringen. Ich will dich nicht verlassen. Und ich will alles tun, was ich geredet habe. So, Gnade bedeutet immer, dass ausschließlich Gott der Handelnde ist. Und zum Schluss offenbart Jakob noch einmal seinen, ja, sag mal, unreifen Charakter, denn er errichtet zunächst lediglich eine Gedenkstätte, die er Bethel nennt, das Haus Gottes. Aber er stellt die Anbetung und dem Opfer eine Bedingung voraus, nämlich dass Gott treu ist und zu seinen Zusagen steht. Und Jakob legte ein Gelübde ab, Vers 20 bis 22, und sagte: Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, um mir Brot zum Essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes werden, und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Wir dienen dem Herrn nicht, wenn er seine Verheißungen erfüllt, sondern wir dienen ihm, weil er seine Verheißungen erfüllt. Und wir tun das genauso bedingungslos, wie Gott uns seine Gnade geschenkt hat. Gott will keine Gedenkstätte wie Bethel, und er braucht auch keine Opfer, sondern er will eine lebendige Beziehung, Gehorsam und Vertrauen. Und das lesen wir im Propheten Amos, Amos 5, 4 bis 6. Denn so spricht der Herr zum Haus Israels: Sucht mich und lebt. Und sucht nicht Bethel auf und geht nicht nach Gilgal und geht nicht hinüber nach Beersheba. Denn Gilgal wird ganz bestimmt gefangen wegziehen und Bethel wird zum Unheil werden. Sucht den Herrn und lebt, damit er nicht für das Haus Josef wie Feuer wirkt, das um sich frisst, und für Bethel niemand da ist, der löscht. So, die lebendige Beziehung, der Gehorsam ist wichtiger als das Opfer. Auch das lesen wir an anderer Stelle. Ich komme schon zum Schluss und möchte eines nicht vergessen, nämlich die Frage: Warum hat Gott so an Jakob gehandelt? Maleachi 1, Vers 2 lesen wir: Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr sprechet: Worin hast du uns geliebt? War nicht Esau der Bruder Jakobs, spricht der Herr, aber ich habe Jakob geliebt. So, Gott liebte Jakob und hat ihm aus Liebe seine Gnade und seinen Segen geschenkt. Und so ist es Gottes Liebe, die den Traum Jakobs zur Realität hat werden lassen. In Jesus hat Gott sich uns offenbart aus Liebe, und wir dürfen ohne Furcht und ungehindert die Stufen zu seinem Thron hinaufgehen. Und da kommt dieses Bild von diesen steinernen Stufen zu dem Thron Gottes so mit rein. So möchte ich schließen mit Hebräer 4, 14 bis 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasset uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Amen.